Willkommen zur Vorlesung mit dem Thema Big Data, Verarbeitung für Visualisierung. Also, nachdem wir jetzt letztes Mal, also beim ersten Mal, was ist Big Data, haben wir beim letzten Mal die verschiedenen Speicherformate oder habe ich verschiedene Speicherformate vorgestellt. Angefangen bei NetCDF, das Network Common Data Format, in dem in rein textueller Form abgespeichert wird, wie die Daten in entsprechende Gruppen fallen. Das geht, da die Datenmengen so groß sind, macht es auch nicht wirklich groß Unterschied, ob ich das textuell speichere oder binär. Ja, man kann da noch mal ein bisschen was machen, aber das ist jetzt nichts, das ist ein Faktor von zwei oder so. Das ist jetzt nicht die Welt, die da dran bricht, sondern es ist eher so ein systematisches Verfahren, mit dem wir versuchen, eben Daten zu repräsentieren, und die sind selbstbeschreibend. Das heißt, in dem Datenformat selbst wird abgespeichert, was sind das für Daten, wie sind diese Daten organisiert. Danach hatte ich von der MongoDB, von Humongous für riesig, ja, ein allgemeines, nicht schemabehaftetes Tabellenformat, fällt in die Klasse der NoSQL, also Not Only SQL, als Erweiterung zu wirklich von Nicht-SQL. Das heißt, wir haben eine einfache Abfragesprache, die wir verwenden können, mit noch wesentlich mehr Features hinten dran. Also wir sind schemafrei, wir können die Daten einfach reinschreiben, sie werden hinzugefügt, wir können sie auch indizieren, dass dann eine entsprechende Lookup uns ermöglicht, möglichst schnell zu sein, mit dem Aggregat-Framework noch hinten dran von Mongo selbst, das es erlaubt, die Daten zu manipulieren, während wir eine Abfrage machen, was entsprechend effizient gestaltet. Dieses Aggregat-Framework ist inspiriert von Hadoop. Hadoop ist das der Standard, möglichst große Daten parallel zu verarbeiten. Deswegen unterteilen sie es auch in zwei Kernelemente. Einmal das parallele Dateisystem, das HDFS, und den MapReduce-Paradigma, den sie da implementiert haben, mit der simplen Idee, ich schicke eine Anfrage an möglichst viele Knoten, die horizontal skalieren. Das heißt, ich kann einfach beliebig Knoten hinzufügen und das wird schneller laufen. Sammle meine Daten, gebe das entsprechend an einen Scheduler zurück, und der dann sagt, okay, mit diesen Daten mache etwas, und das ist der Reduce-Teil, der mir dann den reduzierten, ausgewählten Datensatz zurückliefert, auch transformierten Datensatz zurückliefert, mit dem ich dann etwas anderes Schönes anfangen kann, eben Visualisierung zum Beispiel, wenn ich dann irgendwelche Statistiken haben möchte. Ein weiteres weit verbreitetes Format ist das HDF5, das ordnerähnlich aufgebaut ist, das ist also sehr einem Dateisystem ähnlich. Es konnte schon, bevor wir zu 64-Bit-Betriebssystemen gekommen sind, riesengroße Dateien verarbeiten, weil sie das eben intern repräsentiert haben. Die haben dann also die Umrechnung selbst auf 64 oder 128 oder 256-Bit-Zahlen gemacht. Das machen sie auch immer noch. Das heißt, wir können da beliebige Datentypen hineinstecken, die dann ähnlich strukturiert sind wie auch bei NetCDF selbst. Allerdings ist der Unterschied hier an dieser Stelle, dass wir eben nicht mehr darauf beschränkt sind, die Daten selbst zu beschreiben, sondern wir sagen einfach nur noch, das sind Daten, was sie versuchen zu repräsentieren und wie sie angeordnet sind, ist nicht Teil davon, so ähnlich wie dann eben Mongo das macht. Das letzte, was ich vorgestellt habe, ist das F5, das Fiber Bundle, das nochmal auf HDF5 aufsetzt und das erweitert um Topologien. Das heißt, wir verwenden CW-Komplexe, um Daten zu abstrahieren, auf eine gemeinsame Basis, den Basebase zu reduzieren, und auf diesem Basebase können wir dann Faserbündel definieren, die als eine Art Erweiterung dienen auf diesem Basiskomplex, das wir definiert haben. Dadurch ist es dann möglich, weitere Abstraktionen hineinzuführen und auch Abhängigkeiten zu definieren durch den Basispace, den wir sonst nicht haben oder irgendwie anderweitig hardcodieren müssten. Das heißt, wir können dann einfach ein Koordinatensystem festlegen. An dieses Koordinatensystem sind dann die ganzen anderen Elemente gebunden. Wir können sie davon nicht mehr loslösen. Das heißt, wir haben eine harte Bindung der Daten an ein entsprechendes System und wir können beliebige Systeme einfach in einen Datensatz vereinen. Was wir dann heute machen, ist dann, jetzt wo wir wissen, wie wir die Daten repräsentieren können, wie können wir daraus eigentlich eine Visualisierung schaffen? gerade auch mit Big Data ist das ja durchaus die Problematik. Ich möchte so Dinge interaktiv machen. Ich möchte sie irgendwie sinnvoll zusammenbringen. Deswegen fange ich erstmal an mit Anforderungen an Visualisierung zu definieren, die wir brauchen, wenn wir eben über Big Data reden. So ein paar Beispiele allgemeiner Natur will ich vorneweg bringen, bevor ich dann auf drei Veröffentlichungen eingehe. Einmal Visualizing Hurricane Katrina. Streamlines ist also die Spannungsverfolgung, die verwendet wurde in diesem Paper zur Visualisierung von Stromkabeln aus Punktwolken. Und das letzte ist eine meiner aktuellen Arbeiten, also die habe ich dann gemacht, ich will auch mal ein bisschen Eigenwerbung betreiben, ist Cluster Moving. Das heißt, wir versuchen eben auf Big Data zu operieren und Oberflächeninformationen aus Punktwolken zu extrahieren. So, die Verarbeitung der Daten soll im Endeffekt derart sein, dass wir interaktive Visualisierungen ermöglichen können. Also wir wollen nicht 2 Minuten warten, wir wollen auch nicht 2 Tage warten oder 2 Wochen, kommt ja darauf an, wie viele Daten ich habe, bis ich ein erstes Ergebnis darüber bekomme. Da fallen eben Reduktion, Selektion, Schrägstrich, Projektion wieder hinein. Das ist auch das Prinzip, was hinter MapReduce so ein bisschen steht. Das heißt, wir wollen die Daten reduzieren und diese reduzierten Daten wollen wir anzeigen. Die wollen wir idealerweise auch wiederverwenden. Also es macht wenig Sinn, irgendwelche Statistiken immer wieder on the fly zu berechnen, wenn sie sich nicht ändern. Warum soll ich diese ganze CPU-Power verwenden? Speicher ist immer noch günstiger als der ganze andere Kram. Also es geht nicht besser. Die wichtigen Kernpunkte, die hatte ich auch das letzte Mal schon genannt, sind, müssen wir hier unterscheiden zwischen den globalen Methoden, die allgemein wichtig sind, um eine interaktive Visualisierung zu erreichen. I/O-Effizienz, Out-of-Core-Mechanismen werden da auch immer wieder genannt und Caching-Methoden. Das heißt, wie kann ich Daten lokal vorhalten, um eben nicht alles wieder aufs Neue berechnen zu können und wie kann ich zum Beispiel auf einen 1 Terabyte Datensatz sinnvoll zugreifen und mir die Daten holen, die ich gerade brauche. Das ist eben dann der Punkt I/O-Effizienz. Wenn man dann überlegt, wir haben die verschiedenen Speicherhierarchien von der Grafikkarte ausgehend über den CPU-Cache in den RAM, in die Festplatte, über das Netzwerk, da sind wir irgendwann an dem Punkt, dass wir einen Bottleneck durch den Network-Traffic bekommen. Dann wollen wir das, was MapReduce macht, sagt, okay, wir reduzieren den Network-Traffic, indem wir nur sinnvolle Anfragen zurückgeben. Und das, was dann weiterkommt, ist, wir versuchen eben durch Caching-Strategien immer die wichtigen Daten in dem schnellen Speicher zu halten, was natürlich nicht beliebig geht, weil die immer kleiner werden. Also wir haben ja schon Level-3-Caches in Megabyte-Größen. Früher waren das auch nochmal Kilobyte. Also das ist schon wesentlich besser geworden, aber das mit 16 Megabyte Level-3, da fangen wir immer noch nicht an, irgendwelche Modelle anzuzeigen. Das geht nicht. Gerade bei MapReduce wird es dann wichtig, wie sieht es mit lokalen Methoden aus? Wir wollen ja eben nicht auf dem gesamten Datensatz operieren und sagen, okay, ich weiß jetzt, da sind eben so und so viele Milliarden Elemente drin und die haben eine entsprechende Verteilung, ein Histogramm in dieser Art, sondern wir wollen diese Information möglichst lokal berechnen und dann zusammenführen. Das ist nicht unbedingt trivial. Wir haben da sehr viele Probleme, die mit reinspielen. Was gut geht, nenne ich immer wieder, ich kann sehr einfach einen Durchschnitt berechnen. Ich kann nämlich einfach aufsummieren und mir merken, wie oft ich summiert habe. Das kann ich atomar machen. Aber ich kann zum Beispiel nicht ein Median berechnen. Das geht nicht. Ich kann ein Median approximieren. Das funktioniert halbwegs akzeptabel, indem ich mir eine entsprechende Bandbreite merke und quasi das als ein Moving-Objekt ansehe, das ich immer mal so ein bisschen nach links und rechts verschiebe. Aber das funktioniert nur so lange gut, wie die Menge auch gut randomisiert ist. Wenn die sortiert ist, dann kriege ich nichts Gutes bei raus. Das funktioniert dann nicht mehr. Also das sind schon so ganz einfache Probleme, die wir haben, die wir so nicht lösen können. Da brauchen wir andere Ansätze für. Und das, was man trotzdem haben möchte, ist, dass wir Informationen bestimmen, die für den gesamten Datensatz stimmen. Wir wollen ja expressiv bleiben. Wir wollen die Daten möglichst naturgetreu anzeigen. Wir wollen Informationen auf diesen Daten berechnen, die wir dann anzeigen. Ja? Wenn ich eben sowas sage, wie oft wurde eine Webseite besucht, dann bringt mir das nichts, wenn ich dann eine grobe Schätzung davon habe, weil meine Logfiles auf 40.000 Servern verteilt sind. bringt mir nichts. Ich möchte wissen, wie viele Leute drauf sind. Das ist eine globale Information, die sollte möglichst da sein. Und wie ist auch die entsprechende Verteilung? Wie haben sich das über die verschiedenen Stunden? Gibt es da irgendwelche Peaks? Diese ganzen Informationen sollten ja auf der gesamten Datenmenge bezogen sein, nicht auf, wie viel hast du heute gemacht? Ja, dann habe ich da eben mein Maximum bei 8 Uhr. Ja, wie sieht es denn relativ zum Rest aus? Ja, irgendwie haben wir die Hälfte der Besucher verloren. Was haben wir falsch gemacht? Es war da immer noch bei 8 Uhr der Maximum-Peak, aber das ist nicht mehr das vom gesamten Datensatz her gesehen. Das sind also Informationen, die wir brauchen. Dazu gibt es dann eben jetzt auch dann drei Beispiele, die ich vorstellen möchte. Hurricane Katrina ist dann das erste. Und hier gibt es für diese drei Beispiele, die ich aufzählen möchte, gibt es verschiedene Problemstellungen, die immer wieder aufkommen. Das eine ist das Datenhandling. Wie kann ich die Daten versuchen zu abstrahieren? Wie kann ich sie reduzieren? Wie kann ich sie sinnvoll auf eine Basis abbilden, sodass ich damit überhaupt irgendwas machen kann? Wie verarbeite ich diese Informationen, die nicht lokal vorhanden sind? Ja, ich will nicht, also ein Beispiel für Tensorenberechnung auf der Nordsee war dann entsprechend zu sagen, okay, ich habe eben mehrere Terabyte an Punktwolkendaten. Ich will da Spannungstensoren drauf berechnen, um irgendwelche Eigenschaften zu bestimmen, wo ist eine Küstenlinie zum Beispiel. Ja, das dauert halt mal 2 Wochen mit entsprechenden Suchstrukturen, die wir haben. Schön, gut, mache ich einmal vorne weg, dann habe ich. Aber ist das jetzt wirklich was Sinnvolles, nur am Ende rauszufinden, oh Mist, ich habe den Parameter falsch eingestellt. Ja, das sind so Informationen, die hätte ich gerne vorher, damit ich darauf reagieren kann. Deswegen soll eine Art von Interaktion vorhanden sein, bevor oder währenddessen ich eine Rekonstruktion aus den Daten mache. Das heißt, das spielt alles entsprechend mit hinein. Das ist auch so der Kernpunkt von Visual Analytics. Wir haben eine Hypothese, wir versuchen die Hypothese an den Daten zu verifizieren und da sage ich dann, wie gesagt, dann nochmal was anderes in der nächsten Vorlesung zu. Wir haben heterogene Datenmengen, ja. Das im ersten Beispiel ist das sehr, sehr ausgeprägt. Deswegen gehe ich da auch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Wie kann ich diese Daten sinnvoll speichern? Wie kann ich die Daten sinnvoll wiederverwenden? Wie sieht das mit Austauschformaten aus? Gerade auch, wenn ich mir überlege, ja, ich kann das zwar durch die Gegend FedExen, aber ich will das vielleicht gar nicht, weil ich einfach nur den Erkenntnisgewinn zurückbringen möchte. Ich möchte Komprimierung machen, die natürlich im Wettkampf zwischen Expressivität und Effizienz steht. Ja. Ich kann nicht beliebig expressiv sein, wenn ich eine Komprimierung mache, wenn ich die Daten reduziere, aber ich kann vielleicht die Effizienz halten und sinnvoll meine Erkenntnisse mit anderen Wissenschaftlern oder anderen Betrachtern der Visualisierung teilen, ohne dass ich jetzt alle Daten wieder zur Verfügung stellen muss. Die interaktive Exploration der Daten, wie gesagt, wird Visual Analytics genannt. Ich habe da die nächste Vorlesung genau dafür. Aber der Kern geht immer wieder darauf, welche Visualisierung ist denn eigentlich gut geeignet? Berechnungen sind teilweise teuer. Wir brauchen viele Metainformationen, die wir aus den Daten, also aus den Daten selbst bekommen, aber auch in die Daten schon drin haben können. Typischerweise irgendwelche statistischen Analysen, die wir machen. Wir möchten möglichst viel aus den bestehenden Daten extrahieren. Wir möchten nicht irgendwie Zusatzinformationen mit reingeben. Welche Visualisierung ist gut geeignet? Wie können diese visualisiert werden? Das ist auch immer eine offene Fragestellung. Die kann man nicht pauschal einfach beantworten. Da gibt es dann auch verschiedene Hypothesen. Man versucht eben auf die eine oder andere Art und Weise was zu repräsentieren und sagt dann, jawohl, damit kann ich das erkennen. Ist dann die Frage der Effizienz. Muss ich dich erstmal schulen, damit du das überhaupt verstehst, was ich hier visualisieren möchte? Ist dann vielleicht auch einfach die Tabelle vollkommen ausreichend? Oder will ich das lieber in der entsprechenden Datensatz mit hinein integrieren, kombinieren, dass ich verschiedene Erkenntnisse auf einmal gewinnen kann? Das sind eben diese Wettkämpfe, Expressivität gegen Effektivität. Auf Basis von Metainformationen kann ich mich dann um Rekonstruktion kümmern. Das ist gerade die Frage, die effektive Visualisierung von Rekonstruktionen. Wir haben irgendwelche gesammelten Daten, wir können keine kontinuierlichen Informationen abbilden, aber in der Regel haben wir die kontinuierliche Welt beobachtet. Die ist nicht diskret, aber sie versuchen sie diskret darzustellen. Ja? Das heißt, der Datenstamm ist unvollständig und wenn wir Pech haben, ist er vielleicht sogar beschädigt. weil Flugzeugrekorder, Flugzeug ist abgestürzt, wir müssen Daten rekonstruieren. Einfaches Beispiel. Welche Rekonstruktionsmethoden kann ich verwenden, ohne dass ich jetzt irgendwas kaputt mache? Was ist auch in diesem Fall eine geeignete Visualisierung? Wie kann ich sinnvoll repräsentieren, was ist Rekonstruktion, was ist Simulation und was sind richtig real gemessene Daten? Das würde ich ja vielleicht auch gerne jemandem, einem Experten mitgeben, der dann entscheiden kann, hey, die Rekonstruktionsmethode, die du verwendet hast, die liefert hier einen Fehler, den du vielleicht vermeiden kannst, wenn du etwas anders machst. Das ist gerade in der Entwicklung von solchen Visualisierungsalgorithmen eine Kernfrage. Das sind die typischen W-Fragen. Warum hast du das genommen? Wieso? Weshalb? Wann hast du diese Daten gemessen? Und was für Daten sind das überhaupt? Effizienz ist auch ein schöner Punkt. Gibt es vielleicht einfach eine Methode, einen Algorithmus, der ein ähnliches Ergebnis liefert, aber nur ein Bruchteil der Zeit braucht, dann wird er wahrscheinlich wesentlich effizienter sein und dann sollte ich vielleicht das dementsprechend auch eher bevorzugen. Ja, wie groß ist der Fehler, den ich damit induziere? Wie kann ich das entsprechend in eine Qualitätsmetrik vielleicht hineinbringen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt ein exakteres Ergebnis, deswegen nehme ich den anderen Algorithmus, ich gewinne dadurch so und so viel Prozent an Rekonstruktionsqualität. Ganz einfaches Beispiel. Interaktion ist eine ganz besondere Fragestellung und wenn man das so nochmal betrachtet, ist das gerade, wie können mehrere Experten auf Basis von Visualisierung interagieren? Das ist eine Fragestellung, die wurde auch bei dem ersten Paper explizit nochmal angesprochen. Wie kann ich mehrere Experten an einem Ort bündeln? Weil da ging es um den Hurricane, der über Amerika gefickt ist und es ging so ein bisschen um Krisenstabmäßig, wie können die sich jetzt quasi koordinieren, was sind die nächsten Rettungsschritte, die ich durchführen möchte und gerade im Fall von Big Data ist das halt nichts Triviales. Die großen Gruppen, die da sind, die wollen unterschiedliche Teile, weil sie auch Experten sind für das jeweilige Gebiet, vielleicht anders sehen, die wollen das anders visualisiert haben, sie sind vielleicht auch eben nicht alle an demselben Punkt gebündelt. Ja, man kann die alle irgendwie mal einfliegen und die setzen sich dann 2-3 Stunden hin, aber dann geht mal einer dahin und der würde gerne auf seinem Laptop schauen oder auf seinem Rechner schauen, wie sieht das denn eben mit diesem Detailgebiet aus? Und dann muss ich ja auch die Daten wieder verteilen. Wir brauchen also für die Expertisen auch wieder gute Visualisierung und die Expressivität ist hier besonders wichtig, damit klar ist, was sind denn jetzt wirklich die eigenen Daten? Also ich repräsentiere nur die Daten und nichts anderes, weil ansonsten kann ich vielleicht zu einem falschen Entschluss kommen, weil ich das einfach nicht klar gesehen habe, dass das die Daten sind. Ich kann falsche Hypothesen aufstellen, ich kann entsprechend vielleicht auch einfach Fehler machen, die vermeidbar gewesen wären. Dann kommen wir zum ersten Paper. Visualizing Hurricane Katrina Large Data Management Rendering and Display Challenges. Ja, da ja, stehen ja die drei Challenges schon ein bisschen drin. Es geht um Data Management, es geht um Visualisierung/Rendering und wie ich diese Daten sinnvoll streamen kann. Also das war dann eben auch das Problem mit den großen Nutzergruppen, die eben aus unterschiedlichen Bereichen sind und nicht alle an demselben Ort gebündelt sind. Das heißt, man hat eben versucht, die Daten selektiv zu verteilen. Hier ist auch ein Link. Also außerhalb, also innerhalb der Universität kommt man da auch direkt dran, weil wir eine ACM Digital Library Zugang durch die UB haben. Sehr gut, hilft, sehr lesenswert, kann man mal so ein bisschen kennenlernen, was denn eigentlich so gemacht wurde. Das Paper ist von 2005, ist also schon ein bisschen her inzwischen, aber wenn man sich das anschaut, was damals schon für Datenmengen genommen wurden, war das extrem herausstechend. Wir haben zum einen sehr verschiedene Datenquellen hier zur Verfügung. Wir haben verschiedene Zeitskalen. Wir haben verschiedene Auflösungen, also Genauigkeiten der Daten selbst. Wir haben verschiedene Repräsentationsformen und wir haben auch sehr, sehr unterschiedliche Metainformationen, die zu jeweiligen Datum gehören. Das heißt, die müssen wir alle irgendwie unter einen Hut bringen, weil sonst funktioniert das nicht richtig. Die Datenquellen sind auf insgesamt 5 unterschiedliche, auf 5 unterschiedliche Quellen zurückzuführen. Haben wir einmal das ADCIRC, das ist das Advanced Circulation Hydrodynamic Model. Das ist eine Sturmfrontvisualisierung. Wir haben Wetterdaten, Wir haben Wolkenbilder, wir haben Höheninformationen und wir haben Oberflächenbilder. Das sind unsere Quellen, die damals zur Visualisierung quasi zusammengetragen wurden. Und Ziel war es, für ein Notfallkomitee eine Visualisierung zu produzieren, um vorherzusagen, was wird mit der Sturmfront noch passieren und wie kann ich eben auf diese Sturmfront reagieren, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Wie wird das Wasser zum Beispiel wieder abfließen? Wo wird zuerst quasi wieder trockenes Land sein, bevor ich das quasi rausfinde, indem ich darauf warte, hätte ich das vielleicht gerne simuliert. Das AdWork ist die eigentliche Sturmfront-Simulation. Es ist quasi die Vorhersage, wie wird sich diese Sturmfront aufgrund der Windinformation über die Stadt hinweg bewegen. Es ist eine implizite Beschreibung, das heißt, wir haben keine expliziten Daten, sondern wir sagen nur, okay, hier laufen die Winde entsprechend in diese Richtung, hier bildet sich das Auge des Hurrikans, wie wird sich das entsprechend weiter bewegen, das wird in ein mathematisches Modell hineingeschmissen. Und das wird dann, fällt am Ende eben eine Repräsentation durch 600.000 Vertices hinaus. Das ist quasi das, was wir als Daten haben. Und das Sampling ist ein 30-Minuten-Intervall. Das heißt, wir haben einen 30-Minuten-Schritt-Intervall, in dem wir jedes Mal 600.000 Vertices haben, die sagen, das ist deine Sturmfront. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Das zweite sind dann wirklich reale Wetterdaten. Die zum einen aus Messungen kommen, die aber auch aus meteorologischen Simulationen herausstammen. Das sind teilweise auch interpolierte Daten, gerade wegen den Messungen, das sind einzelne Messpunkte. Wenn wir ein durchgehendes Repräsentationsmodell haben, gibt es da eben auch Interpolationsmethodiken, die verwendet werden, um eben ein kontinuierliches Bild zu rekonstruieren. Da fallen unter anderem Windgeschwindigkeit, die dann eben für das AdWork verwendet werden, um die Sturmfront zu repräsentieren, hinein. Wir haben Luftdruck, die dann auch die Bewegung ein bisschen implizieren, wie eben sich der Wind bewegen wird. Und wir haben die Temperatur. Das fällt alles in das Mesoscale Meteorological Model, MM5. Und wie das repräsentiert wird, das ist ein absoluter Standard, der ist auch, wird auch immer noch verwendet. Das landet in einem regelmäßigen Gitter 150 x 140 x 48. Also wir haben für die gesamte Auflösung dieses Bereiches New Orleans haben wir ein entsprechendes Gitter, das wir verwenden können und zu dem wir diese drei, also unter anderem diese drei Daten jeweils abrufen können. Das ist also schon etwas wesentlich diskreter. Jetzt haben wir schon den ersten Punkt. Das Sampling ist hier eine Stunde. Das heißt, das AdWork, weil es ein simuliertes Modell ist, ist wesentlich feiner gesampelt. Das heißt, wir haben mehr Daten, wobei die Messungen eben nur halb so oft passiert sind. Und die sind auch teilweise aber noch interpoliert worden. Also es wird dann schon sehr interessant. Jetzt ist dann die Frage, gut, wir wissen, wie die Sturmfront sich quasi verlaufen soll, auch wie die Flut verlaufen soll. Das ist jetzt alles bekannt, das haben wir jetzt. Jetzt ist die Frage, wie sieht denn eigentlich das Wolkenbild dazu aus? Ja, wo ist denn das wirklich reale Auge? Wie verändert sich diese Sturmfront, dass wir sagen können, so wird sich das entsprechend machen? Dafür haben wir einen Satellit, den ich schon wieder falsch geschrieben habe. Also Satellit ist ein sehr schweres Wort für mich. Das war der Ghost 12, der wurde bis 2013 sogar noch verwendet, der war ziemlich lange im Betrieb. Davon haben wir selektierte Ausschnitte der Sturmfront. Ja, das sind dann Wolkenbilder, die eben ein entsprechendes Pixelbild quasi gibt. Das haben sie in ein regelmäßiges Gitter geschmissen und eine Zelle in diesem Gitter hat 15 Kilometer. Also in den zwei Dimensionen jeweils 15 Kilometer. Der Satellit ist auch ein bisschen weiter außen, dann ist es schon okay. Das ist nicht besonders gut, aber es ist. Wir haben noch Satelliten, die wesentlich feiner aufgelöst sind. Aber das ist für eben für die Sturmfront und Wolkensimulation vollkommen ausreichend, dass die Meteorologen damit Vorhersagen machen können. Deswegen ist der auch so lange verwendet worden. Und hier ist das Sampling im 15-Minuten-Intervall. Also wir haben jetzt eine Stunde, wir haben 30 Minuten und 15 Minuten. Dann haben sie sich gedacht, das war ja nicht mit mir, das war ja vor mir, wie kann ich denn Höhendaten repräsentieren? Ich möchte ja irgendwie das auch noch in die Stadt mit hinein simulieren, wie die Sturmflut darüber läuft. Das soll topologisch sinnvoll sein, weil Wasser fließt ja nicht einfach irgendwie durch so einen Berg durch. Ja, das ist nicht einfach eine Linie, die ich hoch und runter mache und dann läuft das da irgendwie linear drüber, sondern das muss ja topologisch auch sinnvoll sein. Und da haben sie einen LiDAR genommen. Also ein LiDAR, Light Detection and Ranging, hatten wir ja schon mal. Scanner am Flugzeug, der eine Punktwolke generiert. Die hat eine Genauigkeit von 5 Metern. Wir sind heute wesentlich besser, aber damals war das schon ziemlich viel. Sampling einmal. Die sind einmal im Flugzeug drüber geflogen. Das waren Daten, die wurden vorher schon generiert. Wey, wunderbar, haben wir, benutzen wir. Cool. Nächster Punkt, Oberflächenbilder. Höhendaten sind schön. Oberflächenbilder sind nochmal schöner, weil die nämlich auch noch zusätzliche Farbinformationen enthalten, die wir verwenden können. Und was haben wir genommen? Die haben MODIS und Landsat genommen. Das sind also Satellitenaufnahmen, die sind explizit wolkenlos. Also es gibt welche, also da die Satelliten ja geostationär sind, können die dann auch entsprechend öfter kommen. Also der eine ist geostationär, der andere nicht. Die fliegen dann darüber, nehmen das auf und im MODIS-Fall sind die explizit wolkenlos. Da wurden alle da, wo Wolkenteile sind, wurden entsprechend rausgeschnitten und wurde das zusammengesetzt und ergibt dann quasi ein Bild davon. Es ist auch ein anderer Zeitaufnahmepunkt als der LiDAR-Scan. Also es ist nicht dasselbe, da kann inzwischen noch jemand ein neues Gebäude gebaut haben. Das haben wir auf dem LiDAR-Scan drauf, aber nicht auf dem Bild. Kann auch sein. Also das muss man auch noch entsprechend drin. Die Repräsentation ist ein zweidimensionales Bild. Also wir haben jetzt nicht eine 3D-Punktwolke, wir haben auch kein regelmäßiges Gitter. Nein, wir haben auch keine Vertices in einem kartesischen Koordinatensystem. Wir haben ein zweidimensionales Bild, das wir da irgendwie drüberlegen müssen. MODIS steht für Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Und in der Variante, wie es verwendet wurde, das hat verschiedene Bänder, das ist also ein Spektroradiometer, das an den Satelliten ranhängt. Es hat verschiedene Bände, die verschiedene Wellenlängen registriert, hat es eine Auflösungsgenauigkeit von 500 Meter für einen Pixel. Also ein Pixel repräsentiert die Summe aus 500 Meter. Der Landsat 7 hingegen ist quasi ein Satellitenverband, das ist zwar also eine Reihe von Satelliten, ist Landsat. Landsat 7 ist dann der siebte, den sie hochgeschossen haben. Der erste war 1971, haben sie den ersten schon in den Weltraum gejagt. Und der Landsat 7 war dann 99. Der ist bis 2008, glaube ich, gelaufen. Und der letzte in der Reihe, den haben sie jetzt erst letztes Jahr nach oben geschossen. Auf jeden Fall hat der eine Genauigkeit von 30 Meter pro Pixel. Das Ding ist also schon wesentlich genauer. Warum hat man da noch unterschiedliche genommen, sagt man dann? Ich hätte doch alles mit dem Landsat machen können. Nein, nicht ganz, weil der Spektroradiometer noch andere thermische Informationen mitspeichert, die eben im Landsat nicht drin sind. Das Sampling ist in dem Fall quasi ein Bild. Ich habe nicht mehrere Bilder, sondern eins. Und in diesem sind über mehrere Monate, / Jahre eben die Daten angenommen. Wenn man das jetzt nochmal so zusammenfasst, haben wir also Vertices, zweimal ein regelmäßiges Gitter mit unterschiedlichen Auflösungen, eine Punktwolke mit einer ganz anderen Auflösung, zwei Bilder mit unterschiedlichen Genauigkeiten, die auch noch in unterschiedlichen Abtastraten aufgenommen wurden. 30 Minuten, Stunde, 15 Minuten und dreimal einmalig. Also sehr, sehr bunt durch die Gegend gemischt. Das ist ein typischer Anwendungsfall von Big Data. Wir haben verschiedene Quellen, wir haben verschiedene Repräsentationsformen, wir haben verschiedene Abtastwerte, die irgendwie alle dasselbe repräsentieren können, aber nicht zwangsläufig müssen. Wir sind jetzt hier so explizit ausgewählt worden, dass sie das können, aber sie müssen es halt nicht. Und die Idee, deswegen kenne ich auch das F5, ist eben hier gewesen, das F5 zu nehmen als Bewährungsprobe für das allgemeine Repräsentationsmodell auf Basis eines Fiberbundles. Wir haben also Abstraktionsebene für ein kartesisches Koordinatensystem. Das ist unsere Basisrepräsentation, die kennen wir, weil die Welt können wir in ein kartesisches Koordinatensystem stecken. Das ist schon mal cool. Sie sind teilweise zeitabhängig, sie sind teilweise konstant. So, was wir ja schon gelernt haben, auch von HDF5, ist, dass wir solche zeitabhängigen Informationen sehr gut repräsentieren können mit einem Slice. So ist es im Fiberbundle genannt. Das heißt, wir sammeln an diesem Slice Informationen, die wir an dieser Stelle zur Verfügung haben. Problematisch ist das, wenn jetzt an diesem Zeitpunkt, an dem wir gerade sind, keine aktuellen Daten vorhanden sind. Ja, ich habe ja quasi zum Zeitpunkt T kann ja ein Datum da sein, muss aber nicht. Gerade wenn ich jetzt auf die Leiterdaten zugreifen möchte, muss ich ja in die Historie schauen. Ich muss ja quasi jetzt anfangen, die Datensätze zu crawlen und herauszufinden, was ist aktuell alles in der Historie passiert. Ich brauche von allen 6 Repräsentationsformen immer das Neueste. Ich will das ja auch nicht hardcoden, wenn ich sage, okay, bei den Bildern weiß ich es, sondern es ist ja das allgemeine Datenformat und genauso wird das verwendet. Man sagt dann, ich sammle alle Daten bis zum Start, also von Zeitpunkt bis zum Start der Messung und suche dann eben die aktuellsten Informationen und das kann das F5 auch direkt liefern. Das ist auch sehr effizient implementiert. Man kann dann quasi auf die Arrays entsprechend zugreifen, auf die Grids, die dann die Subinformationen zurückliefern. Hier ist es jetzt mal dargestellt für das MM5 und das Upwork, wie diese Daten quasi abgebildet werden. Oben haben wir also einen Slice mit einem Zeitpunkt T, 9600, ein MM5-Grid, dann haben wir die Topologie der Punkte, die in einem kartesischen Koordinatensystem, die Repräsentation liegen, und dann haben wir da verschiedene Informationen drinstehen, wie Wind, Temperatur und Luftdruck. Die liegen beide eben in einem Gitter drin. Das ist soweit gut. Das sind jeweils Punktdaten. Das repräsentiert mir das auch genau genug. Wenn ich das noch quasi feiner haben möchte, kann ich dann sagen, okay, ich könnte da eben noch sagen, wir haben eine Zellstruktur hinten dran, aber die war an der Stelle einfach nicht nötig, weil wir keine Nachbarschaftsinformationen brauchten. Oder dass da an dieser Stelle keine gebraucht werden. Beim Upwork ist es ein bisschen anders. Also wir haben dann auch wieder den Slice mit einem entsprechenden Zeitpunkt, wo wir die Daten versuchen abzuspeichern. Wir nennen dieses Grid dann Upwork, das ist quasi dann die Ordnerstruktur, die wir da auch repräsentieren. Das heißt, wir haben einen Zeitpunkt, wir haben dann das entsprechende Grid, das ist das Upwork-Grid. In dem Fall wäre dann zum Beispiel kein MM5 drin, bräuchten wir ein anderes MM5, müssen wir suchen. Und hier können wir dann schon ein bisschen arbeiten mit dem Faserbündel. Wir haben die Punkte als Topologie in einem kartesischen Koordinatensystem. Das sind also die Messpunkte, an dem quasi dieses Storm Search Model drin ist, die Vertices. Wir haben dazu noch eine Zusatzinformation, nämlich die Elevation. Das sind auch 600.000 Stück. Quasi wie hoch ist quasi die Flut an dieser Stelle. Und dann haben wir noch die Konnektivitätsinformation, die eben als Faserbündel da oben draufgelegt wird. Das ist die Konnektivitätstopologie sozusagen, die auch als Punktmenge repräsentiert wird. Das sind dann 1,2 Millionen, weil wir immer 2 Vertices entsprechend miteinander verknüpfen. Und schon haben wir das entsprechend abgebildet und können allgemein einfach sagen, gut, wenn du damit was machen willst, hier sind deine Daten. Wie visualisiere ich sowas? Eine Möglichkeit, das sind die Streamlines, da komme ich ja auch dann später nochmal bei dem zweiten Paper drauf. Es sind also irgendwelche Spannungsrichtungen. In dem Fall ist es die Strömungsrichtung vom Wind. Das ist das, was hier gemacht wird. Und man hat relativ schnell festgestellt, wenn ich jetzt alle Strömungsinformationen versuche darzustellen, die ich habe, also wenn ich maximal expressiv bin, dann sehe ich null. Weil ich sehe einfach nur noch einen Haufen Linien. Ist also, ja, es ist eine super expressive Visualisierung, aber die Informationsgewinn ist null. Also ist sie definitiv nicht effektiv. Also ich brauche was anderes. Was sie gemacht haben, sie haben den Luftdruck als Transparenzwert reingemacht und das hat dazu geführt, dass genau das, was man auch in Realität feststellt, nämlich im Auge des Hurrikans ist der Luftdruck ja am niedrigsten, wenn man das relativ zu den Sturmfronten sieht. Das ist einfach so, das Auge ist, da ist einfach kein hoher Luftdruck und schon sehe ich, hey, da wird es auf einmal im Auge transparent und ich kann eben die Sturmfront halbwegs erkennen. Es ist ein bisschen dunkel hier, aber wir sehen hier quasi, dass es sich darum bewegt. Dann haben wir noch das Problem, dass so eine Windrichtung an sich ja schon eine dreidimensionale Komponente ist. Es ist also die Streamline, wir nehmen einen Auszug des Spannungsbogens, deswegen ist das auch so schön gekrümmt, eine gekrümmte Linie. Das ist eine Information, die ich kodieren kann, aber ich habe noch mehr Informationen, nämlich Temperatur wie warm ist es an dieser Stelle und welcher Luftdruck herrscht an dieser Stelle. Luftdruck haben wir ja schon erschlagen, das machen wir mit der Transparenz, das ist schon mal gut. Das ist eine Visualisierungsdimension weggenommen. Die Windrichtung, da wir eine dreidimensionale Repräsentation in diesem Fall haben, können wir das direkt nehmen, das ist gut. Und dann bleibt jetzt nur noch die Temperatur und die nehmen wir als Farbgebung. Und was man auch sieht, ist, dass die Temperatur sich da auch entsprechend ordentlich durchmischt. Das ist nicht homogen. Das ist auch wieder sehr typisch, weil sich eben die ganzen Temperaturen da in dem Wirbel sammeln und eben auch so repräsentiert werden können. Das ist wichtig, weil daraus kann man dann Informationen ziehen, wie wird sich dieser Sturm denn verhalten. Das Zweite, ich hatte es ja schon angesprochen, deswegen warum die LiDAR-Daten da drin sind, ist, dass wir einen möglichst hohen Erkenntnisgewinn haben wollen bezüglich der Flutwellenausbreitung. Das heißt, wir brauchen eine Interaktion zwischen der Topologie, also wie sieht meine Stadt aus und was für eine blöde Flutwelle kommt da jetzt eigentlich und was macht die? Die Stadt wird repräsentiert durch Punktwolken und Bildaufnahmen, die Flutwelle durch 600.000 Vertices. Das müssen wir irgendwie über einbringen. Wäre zum Beispiel mal ganz gut. So, was hat man dann gemacht? Die Fluthöhe selbst hat man einfach gelassen. Das war quasi die Wasseroberfläche, die durch die Flutwelle definiert wurde, durch die 600.000 Vertices. Und dann hat man das quasi in ein trianguliertes Mesh hineingeschmissen. Also man hat das entsprechend einmal rekonstruiert. Da komme ich auch gleich noch dazu, wie das gemacht wird. Und hat dann gesagt, die Fluthöhe ist wichtig. Die muss relativ korrekt sein zu der entsprechenden Topologie, die ich habe. Das heißt, wir haben dann einfach die Überdeckung genommen. Funktioniert relativ gut. Aber wir brauchen eine transparente Wasseroberfläche, damit es auch aussieht wie Wasser. Weil wenn ich das Ding einfach nur rot oder blau mache, dann sieht das nicht aus wie Wasser und dann könnte ich das vielleicht auch mit einer anderen Information verwechseln. Also die Transparenz war hier eine wichtige Information, die mit hineinkodiert wurde. Und die transparenten Ebenen, wir haben ja verschiedene Bildschichten, wir haben verschiedene Topologien, wir haben noch die Wolkenbilder oben drauf, die sind eben alle in eine Visualisierung hineingeflossen, um auch den Zusammenhang zwischen Simulation und Beobachtung hervorzuheben. Ich kann also eigene einzelne Ebenen nehmen und ausblenden und einblenden mit verschiedenen Transparenzen, um eben das Gesamterscheinungsbild zu variieren und verschiedene Informationen hervorzuheben. Die LiDAR-Daten wurden in Dreiecke rekonstruiert, also aus der Punktwolke, die wir hatten, also die man von der Stadt aufgenommen hat, wurden in 154 Millionen Dreiecke umgewandelt. Ja, haben einfach hier 154 Millionen Dreiecke. 2005 war da nicht mal ansatzweise dran zu denken, dass man sowas interaktiv rendert, neben den zusätzlichen Sturminformationen und den anderen Daten. Ich meine, gut, die 600.000 Vertices sind dann lächerlich drauf, die machen da ja gar nichts mehr. Aber es wären einfach noch viel schlimmer geworden. Das ist auch heute nicht sinnvoll renderbar. Das geht immer noch nicht. Auch 10 Jahre später nicht. Da hat sich noch nicht so viel getan. Idee, wir verwenden ein sogenanntes Continuous Level of Detail System. Continuous Level of Detail heißt, ich kann dynamisch die Triangulierung meiner Vertices anpassen. Das sind wir ja heute mit der GPU zum Glück ein bisschen weiter. Deswegen brauchen wir auch Roam in der Form, wie ich es gleich vorstellen werde, nicht mehr. Aber ich will es trotzdem mal vorstellen. Das Verfahren von Duchesneau von 97. Und damit kann man die Daten von 154 Millionen um Faktor 100 drücken. Und es sieht immer noch sinnvoll aus. Also das ist quasi der Originaldatensatz, quasi als stehendes Bild sozusagen, einmal ein Still. Ja, wurde ein bisschen länger gewartet, bis das gerendert wurde. Das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss. Und hier sind dann die einzelnen Straßenbereiche. Das ist ja auch das Problem mit LiDAR. Da sind Farbinformationen drin, die müssen aber nicht verwendet werden, als eins. Und als zwei heißt das auch nicht, dass die Reflexion, die man bekommt, die man da auch rausziehen kann, weiß ich jetzt nicht, ob die in den LiDAR-Daten drin ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist, stand jetzt in dem Paper so nicht mehr drin. Gut, Einschub, Roam. Was ist Roam? Roam heißt Real-Time Optimally Adapting Mesh. Es ist also eine Triangulierung von Dreiecken, ist eine sogenannte Bin-Triangulierung. Das ist auch das, was der Tessellation Shader in der GPU heute macht. Das heißt, wir haben ein festes Dreieck und wir können dieses feste Dreieck nach einem vorgelegten Bin, also möglichst Unterteilung von einem Baum, binär, können wir das unterteilen. Es gibt eine Unterteilungsvorschrift, die ist fix. Es gibt zwei Operationen, Split und Merge. Und Split und Merge erlaubt es quasi, ich kann eine Kante an einer fest vorgegebenen Stelle, nämlich binär in der Mitte, unterteilen. Und andersherum könnte ich quasi, wenn zwei Kanten an einem Vertices enden, kann ich daraus eine lange Kante machen. Das ist der Merge. Dann fallen die wieder zusammen. Damit das nicht so aussieht, als würde ich da irgendwie einfach beliebig Vertices rein und raus blocken, wird vom Paper auch vorgeschlagen, Vertex Morphing zu nehmen. Was heißt das? Ich füge an einer der entsprechenden Trennkanten einen neuen Punkt ein und verschiebe ihn an die Mitte. Und zwar linear. Das heißt, wenn ich jetzt eine Linie habe von zwei Vertices, soll ja ein Dreieck sein, und ich möchte hier diese Kante teilen, weil die längste Kante ist, meinetwegen, dann wäre ja die Lösung quasi, hier einfach den Vertex einzufügen, die Kante aufzutrennen, das neu zu verbinden. Aber was ist, wenn das jetzt ein Vertex ist, der hier rausgezogen ist? Dann macht das Ding auf einmal Blob. Das ist visuell sehr auffällig. Das wollen wir nicht. So, Lösung an dieser Stelle ist es dann zu sagen, anstatt direkt den Vertex einzuführen, mache ich das über die Zeit. Ich füge hier einfach einen zweiten Vertex ein. Das kann ich randomisiert machen. Ich kann das auch immer gleich an derselben Stelle machen. Immer beim ersten Vertex ist es egal. Und über die Zeit schiebe ich den an seine designierte Stelle. Auch mit vielleicht einem Displacement, was dazugehört. Das mache ich dann eben, was weiß ich, 15, 20 Frames lang. Und dann ist das nicht auf einmal da, sondern es morpht sich quasi dahin. Das ist so die Empfehlung von dem Warm Paper. Ich bewege also ausgehend von einer beliebigen Ecke zu dem neuen designierten Mittelpunkt auf der Kante dieses Vertex und bekomme dadurch eine feinere Destillierung. So, prinzipiell könnte ich mit einer Queue leben. Die Idee ist es nämlich zu sagen, ich möchte mein Objekt quasi auf eine entsprechende Repräsentationsmenge aufblasen oder zusammenfassen. Aber was sie hier machen, weil es auch ein Continuous Level of Detail ist, man verwendet zwei Queues. Einmal die Menge von Dreiecken, die ich quasi zusammenfassen darf, sortiert nach Priorität, und die ich aufteilen darf, auch wieder nach Priorität. Das heißt, ich brauche hier ein Fehlermaß. Das kann abhängig auch von der Perspektive sein. Also der Abstand, auch die Projektionsgröße. Es gibt verschiedene Fehlermaße, die man nehmen kann. Man kann auch versuchen, einfach die Oberflächenfehler zu minimieren. Das ist auch ein gültiges Fehlermaß, das meistens dann irgendwie quadratisch mit hineingerechnet wird, um eben den Fehler zu minimieren und die Oberfläche möglichst akkurat darzustellen. Das hatten wir auch schon mal mit der Salienz so ein bisschen. Das funktioniert fast gleich, nur dass der Fehlermaß eben die Salienz an dieser Stelle ist. Das heißt, wir haben also eine Merge-Queue und eine Split-Queue, und was wir machen wollen, wir wollen diese beiden Queues möglichst klein machen. Die sollen möglichst so austariert werden, dass der Fehler gesamt minimal wird. Das ist ein Optimierungsproblem. Ich könnte hergehen und könnte sagen, okay, ich habe meinen originalen Mesh. Und dieses Original-Mesh nehme ich und reduziere es bis zu einem gewissen Punkt. Dafür brauche ich nur eine Queue, dann funktioniert das. Aber das können wir effizienter machen, nämlich wir nehmen die letzte Version, die wir generiert haben, und machen iterativ damit weiter und können dann quasi sagen, ich habe jetzt mal reduziert, ich kann auch wieder etwas maximieren. Und anstatt immer vom Maximum zu kommen oder vielleicht vom Minimum da hochzugehen. Also ich spare mir Zwischenschritte, deswegen ist es auch ein dynamisches, also ein Real-Time-Adapting-Mesh-Refinement. Habe ich mal so ein bisschen Quellcode abgetippt. Nehmen wir auch mal so frei. Wir haben also zwei Queues und wir haben eine Repräsentation des gesamten Meshes als T, und dieses die zwei Queues wollen wir jetzt entsprechend mal aktualisieren. Die sollen die Prioritäten einmal aufsteigen, einmal absteigend haben, damit ich quasi immer das beste Repräsentation bekomme. Also wenn ich teile, also wenn ich mehr Details reinfüge, möchte ich möglichst wenig Fehler induzieren. Und wenn ich zusammenfasse, möchte ich möglichst wenig Fehler produzieren. Also einmal will ich ja quasi möglichst Fehler reinmachen. Ich will nicht viele Fehler reinmachen. Und wenn ich irgendwas zusammenfasse, möchte ich nicht viel Fehler produzieren in dem Mesh, das ich habe. Also es soll quasi ein besseres Mesh werden. Das ist das Ziel, was ich habe. Irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich nichts anderes mehr machen kann und das quasi machen muss. Irgendwie mal eine böse Operation und irgendwie einen hohen Vertex einfach wegklatschen, weil es geht irgendwann nicht mehr. Aber ich versuche, solche Operationen einfach zu vermeiden. Dann läuft der Algorithmus wie folgt, solange ich quasi noch nicht fertig bin. Nicht fertig heißt, ich habe noch Vertices zu minimieren oder mein Fehler ist noch zu groß oder ich habe quasi einfach noch beliebig Zeit, ich könnte noch irgendwie umschiften, aus welchem Grund auch immer. Dann ist die Frage, was will ich eigentlich machen? Möchte ich reduzieren oder möchte ich quasi mehr Details hinzufügen? Und dann hole ich mir entsprechend aus der sortierten Queue heraus, im Falle von reduzieren, hol mir den, der den wenigsten Fehler macht, wenn ich ihn zusammenfasse, merge die zwei, also das gibt mir quasi zwei Dreiecke zurück, zwei Eckpunkte zurück, die ich quasi zusammenfassen kann, mit den entsprechenden Kanten nach außen und dann aktualisiere ich die Merge Queue und dann bin ich da fertig und dann gibt es dann noch den Else-Fall, der das dann andersherum macht. Und wie sieht jetzt eben so dieser Merge aus, was heißt das? Das heißt, ich kriege da irgendwie meine Queues rein, ich bekomme da mal ein Dreieck rein und ich muss aus der Split-Queue alle Kinder herausnehmen. Ja, das waren ja mal Kandidaten, die ich hätte aufteilen können. Alles, was quasi jetzt durch dieses Überdreieck repräsentiert wird, könnte ja feiner tesselliert gewesen sein, muss ich entfernen, weil das sind keine Kinder mehr. Also die sind ja nicht mehr da. Ich kann die nicht aufteilen, also muss ich sie rausschmeißen. Dafür kann ich aber das neue Dreieck, das ich produziert habe, quasi verwenden. Vollkommen okay. Weil das ist ja jetzt ein Dreieck, das habe ich gerade, das wurde ja quasi gerade generiert, das könnte ich auch gerade wieder aufteilen. Ist ja beliebig. Ja? Ist ein Kandidat fürs Trennen. Ich kann das nicht mehr mergen, weil das habe ich gerade gemerged, also entferne ich es aus der Merge Queue. Und jetzt muss man das noch entsprechend neu evaluieren. Gibt es durch dieses neue Dreieck, das ich produziert habe, einen neuen Split-Kandidaten, den ich noch nicht kenne. Da können neue Dreiecke als Split-Kandidaten generiert worden sein. Man redet davon so Diamond Triangles, also die als in Diamantform sind. Das ist das Nonplusultra, die kannst du immer zusammenfassen, ohne dass es schlimm ist. Schreiben sie auch einen schönen Text dazu, warum das so ist. Und die kann ich dann entsprechend identifizieren, weil ich kann ja ein neues Diamond produziert haben, von dem ich vorher nichts wusste, dass es da ist. So, und wenn ich das entsprechend mache, dann reduziere ich eben dieses linke Bild zu der Drehumgradierung auf der rechten Seite, die ja akzeptabel gut ist, sag ich mal. Also was man auch relativ gut sieht, ist hier, dass diese Geometrie wesentlich besser sichtbar wird, was aber einfach nur daran liegt, dass da halt einfach so viele Dreiecke übereinander liegen, die einfach Visual Clutter produzieren. Also das ist nicht gefüllt, das ist das Wireframe-Modell. Ne? Das sieht nur so aus, als wäre es gefüllt, weil das 154 Millionen Dreiecke sind. Und so reduziert sich eben der Datensatz, das ist noch eine leicht andere Perspektive. Es ist halt immer schwierig, sowas mal so dynamisch einfach anzustellen. Aber das geht so quasi in die Richtung, man kann quasi die Geometrie immer noch brauchbar repräsentieren, ohne dass ich das quasi machen muss. So, das Problem mit diesem Algorithmus ist, er läuft vollkommen auf der CPU. Die CPU ist sowas von, naja, nicht gut parallelisierbar. Gerade Tessellierung auf lokaler Ebene können wir besser. Ich sagte ja schon, es gibt den Tessellation Shader und genauso macht man das heutzutage. Ich gebe dir ein Basismesh, ich gebe dir ein Displacement und dann tessellierst du das, wie du das gerne hättest. Dann Problem gelöst. CPU macht sinnvollere Aufgaben, die die GPU vielleicht nicht machen kann. Es wird zwar auch immer weniger, aber in die Richtung geht das. Deswegen wird das kaum noch verwendet heutzutage. Es ist alles auf der GPU. Kollaboration, der nächste Punkt. War ja, hatte ich ja schon gesagt, dass sie sich entsprechend zusammengesetzt haben und versucht haben, das irgendwie sich auszutauschen und einen Notfallplan zu machen. Das heißt, man kann auch nicht lange warten, bis so eine Visualisierung fertig ist, sondern das muss so echt on the fly funktionieren. Und damit auch die Leute möglichst viel Informationen auf Displays darstellen können, haben sie sich für Lambda Vision und Sage entschieden. Das sind Big Displays, das ist also ein Big Display Verbund. Da hat man dann wieder andere Probleme, wie steuere ich so viele Monitore möglichst sinnvoll an, dass die auch möglichst ein konstantes Bild zeigen. Ich muss den Bildrahmen entsprechend rausrechnen, ich brauche irgendwie eine Serverfarm, die das irgendwie auch benutzen kann, weil wir können inzwischen mit den aktuellen Grafikkartengenerationen bis zu 5 Monitore ansteuern. Ja, das sind immer noch mehr. Also mit einer Grafikkarte geht das nicht, ging damals erst recht nicht. Und man hat dann eben ein Display aufgebaut, 3,3 x 1,5 Meter. Das waren mehr als 100 Megapixel und darauf muss man mal interaktiv rendern. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine immer noch aktuelle Herausforderung. Das geht noch nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Man muss ja quasi für jeden Display, das war ja für jeden Display gibt es eine eigene Grafikkarte, und für die jede eigene Grafikkarte, was man auch hier sieht, muss man quasi sagen, was renderst du eigentlich? Und dieses muss nicht hart getrennt sein. Ja, also hier haben sie ja auch quasi das einfach nochmal anders unterlegt. Und das muss ich auch der Grafikkarte mitteilen, dass du hier quasi nur 3/4 von dem Bildschirm einfach füllst. Also es war schon eine interessante Herausforderung, sage ich mal. Da wäre ich gern dabei gewesen. So, was hat man hier noch? Hier ist nochmal ein Ergebnisbild mit der Strömungsvisualisierung. Hier unten dann die entsprechenden Oberflächendaten auch rekonstruiert, die das anzeigen. So, next slide, next topic. Stromleitungsrekonstruktion aus LiDAR-Daten. LiDAR ist ja so wunderschön, wir haben ja einfach so ein Flugzeug, das fliegt über irgendwas rüber. Und jetzt kommen wir zu dem Fun Fact, wenn man mal so einen Stromversorger kennt, der Stromversorger wird eigentlich gerne mal wissen, wo laufen eigentlich meine Stromkabel lang. Was machen die? Ja, die schicken Leute irgendwo ins Feld, die dann gucken, ob die Stromleitungen okay sind. Und dann fahren die kompletten Stromleitungen ab. Sehr gute Idee. So ein Flugzeug fliegt ein bisschen schneller. So ein Flugzeug macht das vielleicht auch ein bisschen effizienter. Kann auch irgendwie über Terrain fliegen, wo so ein Fahrzeug nicht hinkommt, wo man vielleicht auch nicht hinklettern kann. Irgendwie sinnvoll. Einfach nur um herauszufinden, ist die Stromleitung denn noch intakt? Art 1, das ist der erste Punkt. Ich würde gerne wissen, ob das Ding noch funktioniert. Und so, da ist eine Stromleitung, das wusste ich gar nicht. Weil das kommt auch oft vor. Ich meine, so Akten gehen mal verschütt. Ja, das passiert halt mal, weil irgendwo was falsch abgeheftet wurde und auf einmal findet man das nicht mehr. Wenn man das irgendwie einfach billig rekonstruieren kann, hey, bin ich sofort da. Problemstellung an diesem Fall war, wie kriege ich aus einer Punktwolke solche Topologieinformationen wie ein Stromkabel heraus? Ja, ich gebe dir eine Menge von Punkten, die keine Information haben, außer dass sie quasi an dieser Stelle gemessen wurden und ich sage dir, hey, da muss ein Stromkabel drin sein. Wie visualisiere ich dir das? Und wie rekonstruiere ich eben diese Zusammenhangskomponenten? Ja, wie kriege ich denn diese Topologie, die ich da quasi implizieren kann, wie kann ich daraus eine Zusammenhangskomponente rekonstruieren? Und das Verfahren der Kollegin, das war ja auch der Kollege, der mal hier gesessen hat, war, dass man einen Point Distribution Tensor definiert hat, also Basis der Punktverteilung berechnen wie eine Spannungskomponente. Das war der Point, das ist der Point Distribution Tensor, der eben aus der Summe von den Nachbarschaftspunkten geht, mit einer Gewichtungsfunktion und dem äußeren diadischen Produkt, das dann entsprechend sagt, okay, du liegst so und so zusammen und ich kann eine Kovarianzmatrix bestimmen, die eben meine Tensoren identifizieren kann. Visualisierung. Da hatte der Herr Dr. Benger die geniale Idee in seiner Dissertation, ich kann das sehr effizient darstellen. Ich nehme sogenannte Tensor Splats. Splats kann ich ja auf der Grafikkarte einfach durch Punkte generieren. Ich kann sie irgendwie deformieren. Gut. Und ich kann sie auch noch Farben geben. Hey, lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe eine 3D-Position von so einem Ding. Ich kenne eine Diade, die drauf liegt, also eine sechskomponentige, symmetrische Diade in dem Fall, einen sechskomponentigen Vektor. Wie kann ich den kodieren? Ich kann eine Form verändern und ich kann ihm noch eine Farbe geben. Prinzipiell würde die Form vollkommen ausreichen. Was haben wir hier in dem Fall? Der Fall da oben ist, wir haben keine Spannungskomponente, also ist nichts besonders. Und dann haben wir die zwei anderen Fälle, dass es quasi einmal so gezogen wird oder so gezogen wird. Das sind die zwei Fälle, die wir unterscheiden müssen. was wir jetzt halt nicht können mit der Visualisierung, die auch noch farblich überlegt wird, ist, dass wir nicht sagen können, wie sieht es denn aus, wenn ich quasi eine unsymmetrische Komponente habe, ich ziehe nur in eine Richtung. Wir erstmal nur kodieren das quasi einfach dadurch, dass es flach ist, dieser Splat, und der wird dann halt einfach gestreckt. So sieht das aus. Wenn ich dann von oben drauf komme, gucke, wird eben aus dem hier das, wird dann quasi ein Kreis, der dann sagt, okay, so ist das flach. Und das kann ich dann eben noch mit farblich weiter kodieren, deswegen der nicht vorhandene Tensor, also keine Spannung, ist uninteressant, deswegen wird er als transparent repräsentiert und das wird dann entsprechend genommen, um quasi mal eine Spannung darzustellen. Das hat sich auch sehr etabliert. Und wie sieht es jetzt aus mit der Zusammenhangskomponente? Wir können Tensoren berechnen auf Basis einer beliebigen Topologie. Wir können das irgendwie visualisieren. Und jetzt wollen wir quasi dieser Spannung folgen. Wir wollen eine Streamline, eine Isoline haben, die dieser Spannung nachgeht. Und das ist mit einem Seedpoint, ein beliebiger Punkt auf einer solchen Streamline, das zu identifizieren, das ist nochmal ein ganz eigenes Problem. Und dann werten wir eben eine Vektorfeldfunktion auf mit der entsprechenden Ableitung, die dann sagt, okay, in diese Richtung geht es so weiter. Das haben die dann mal als Tensor-Splats visualisiert. Wie sieht das dann aus? Wir sehen dann hier zum Beispiel den flachen Splat, der quasi eine Spannungskomponente in den XY-Richtungen hat. Und dann ist er nur noch eindimensional. Also in dem Fall ist er zweidimensional. Hier ist er dann eindimensional, er wird zu einer Linie. Dann vermischt er sich wieder, wird quasi zu einem zweidimensionalen Komponente, weil wir in zwei Richtungen ziehen. Dann ist er hier wieder eindimensional, zweidimensional und so weiter. Was ist das für ein Beispiel? An dem Fall wurde einfach Punkte an der Rand entlang gelegt und quasi zwischen diesen Nachbarschaften entsteht dann dieses Spannungsfeld. Und das ist quasi eine Beispielvisualisierung davon. Das war so Proof of Concept, können wir sowas überhaupt machen? Sieht schon sehr lustig aus. Ich kann schon nachvollziehen, quasi wie diese Elemente sich darauf bewegen werden. Das sieht man relativ gut. Und dann kam die Frage, jo, ich habe zwar den Punkt gefunden, ich kann auch diese Spannungslinie quasi sehen, aber ich muss sie interpolieren. Ja, ich will eine kontinuierliche Repräsentation davon haben, nicht irgendwie das mit den Tensorsplats darstellen und dann wissen, okay, da müsstest du lang gehen, weil ich berechne auf dem gesamten Tensorfeld, also auf gesamten Daten berechne meine Tensordaten und nur das quasi an der Stelle dann zu sagen, das ist meine die Streamline von dem Powercable, die ich haben will, muss ich ja explizit hervorheben. Wir haben hier wieder diskrete Datenpunkte, weil ja, Leiderdaten interpolieren, gibt es dann hier eben auch verschiedene Interpolationstechniken, die dann eben auch mit den Richtungsvektoren ein bisschen arbeiten, um das quasi reinzukodieren. Und dann hat man natürlich noch das Problem, wie kriege ich überhaupt diesen Tensor effizient? Ja, ich brauche eine Suchstruktur. Ich brauche irgendwie Nachbarschaft. Man hat eine Suchbahn mit euklidischer Distanz genommen. Hätte auch ein Octree sein können, war halt ein KD-Baum, weil wir können auch mal einen KD-Baum programmieren. Funktioniert. Und wir suchen dann mit der Gewichtungsfunktion die Eigenvektoren von dem Tensor, die uns die wichtigen Informationen liefern. Nochmal zur Integration. Haben so zwei Schemata vorgestellt. Das Einfachste, was einem einfällt, ich mache eine Euler-Integration, also einfach aufsummieren über die entsprechenden Methodiken. Total easy zu berechnen. Geht auch sauschnell, aber ist halt eigentlich Bullshit. Punkt. Alternative ist ein Dom-and-Prince mit also der 853, der DOP-853. Das ist ein Runge-Cutter, da möchte ich heute nicht drauf eingehen, weil das wäre eine eigene Vorlesung für sich, wenn wir über die Interpolationsschemata reden würden. Einfach mal nachschlagen, liest sich sehr schön. Warum das interessant ist, das ist eine adaptive Schrittweite. Das ist auch extrem wichtig, weil das Sampling nicht unbedingt regelmäßig sein muss. Ich muss ja auch nicht mit jedem Scan quasi die Stromkabel treffen. Ja, wenn da so ein Laser darüber fährt und ich fliege mit dem Flugzeug drüber, heißt nicht, dass ich auch jedes Mal quasi gerade den Laser genau auf dem Stromkabel treffe. Das ist ja meistens eher Zufall. Deswegen ist die Euler-Integration auch extrem ungenau, weil ich mal einen Punkt vergesse und dann integriere ich irgendwas und dann fehlt mir was. Ich muss ja noch weitergehen. Ja, der sagt dann einfach nur, hey, Tensor, du gehst in die Richtung, ich laufe da mal weiter und so, ich hoffe, da kommt mal wieder ein Punkt. Und dann mache ich das eben in einer entsprechenden Nachbarschaft und korrigiere mich dann gegebenenfalls. Weil das eine adaptive Schrittweite ist es auch exakter in dem DOP-Fall, ist aber auch wesentlich komplizierter Und als Beispiel haben sie hier quasi dieselben Daten nochmal genommen. Das ist also wieder dieses anfangs gesehene Spannungsfeld mit den Punkten einfach nur als Linie außenrum perfekt positioniert. Die Visualisierung mit den Farben ist entsprechend der Point, die Tensorsplats, die sagen, wie sind die Spannungskomponenten, und die weiße Linie sagt mir jetzt, okay, wie folge ich dem Ding eigentlich? Was habe ich daraus rekonstruiert? Links die Euler-Integration, rechts die DOP, und man sieht dann halt, dass gerade an diesen Trennlinien, also hier fangen sie beide an, dass an diesen Trennlinien, also da, wo sich die Richtung ändert, gerade die Euler-Integration, weil, oh, ich muss darüber laufen, ich mache das mal so adaptiv, also nicht adaptiv, sondern mit einer fixen Schrittweite, das wird immer schlimmer, ne, bis man dann halt hier eine enorme Abweichung hat. Der DOP macht das besser, aber er macht es auch nicht perfekt. Also das geht nicht. Also irgendwo ist dann einfach Schluss. Man müsste dann einfach sagen, ich nehme eben nicht ein adaptives Integrationsschema da, sondern ich mache wirklich eine Suche nach passenden Elementen. Das wäre aber definitiv nicht mehr interaktiv. Und durch die zwei Funktionen, die ich drin habe, ich habe die Gewichtungsfunktion und die Integrationsfunktion, kann ich eben auch noch beeinflussen, wie gut diese Linienrekonstruktion wird. Das kann ich einmal die Lokalität machen, also wie nah müssen die Punkte beieinander liegen durch die Gewichtungsfunktion, und die Integrationsfunktion sagt mir, okay, wie nah bin ich denn eigentlich an den wirklichen Daten dran. Gewichtungsfunktionen haben sie 7 Stück insgesamt vorgestellt, von einer konstanten über einer linearen, quadratisch, kubisch, Potenz 4, was war das? Egal, quintisch haben sie auch noch vorgestellt, die sie dann auch fast als die beste angesehen haben, also eine entsprechende Potenz hoch 5, die mit einer entsprechenden Reichweite betrachtet, wie weit kann ich denn eigentlich auseinandergehen. Und wenn man dann eben dazu eine Visualisierung sieht, das ist einfach ein LiDAR-Scan gewesen, und diese schönen grünen, über Farben lässt sich ja streiten, haben sie eben dieses Stromkabel rekonstruiert. Funktioniert ziemlich gut. Und was sie auch noch halt gemacht haben, eben, man kann quasi diesen Punkten dynamisch folgen. Die Farbwahl ist explizit so gemacht, dass man Farbdisjunkte genommen hat, gelb und rot gegen grün. Ja, Informatiker nehmen Farben. Ich sage dazu jetzt mal nichts. Ich meine, man kann es auch Magenta machen. Jo,
was ist das Weiße?
Das Weiße ist noch eine Zusatzinformation, die Sie reinkodiert haben, als wie sieht dieser Spannungsrichtung, also wie sieht diese Tensorrichtung aus. Weil das ist ja auch durchaus eine Problematik, wenn du im dreidimensionalen Raum sagst, okay, in diese Richtung ist die Hauptspannungskomponente, dass das einfach nochmal visuell repräsentiert wird als ein 3D-Pfeil. Funktioniert. Aber es ging eigentlich wirklich darum, die magentafarbenen Stromkabel zu finden. Und das einfach nur aus einer Punktwolke. Also die sind einfach nur Punkte, wie ihr sie auch in der Übung habt, das ist drin. In einem der Datensätze ist so eine Spur von diesem Stromleitung noch drin. Also wenn man will, man kann das rauskriegen. Ich würde dafür aber eine höhere aufgelöste Variante nehmen. Weil dann wird das ein bisschen verlässlich. So. Eigenwerbung. Surfaces for point clouds using non-uniform grids on the GPU. Was ist das Problem? Das ist dann eine Kollaboration aus dem Point-Tensor-Team mit mir gewesen. Was wir haben? Wir wollen Berechnungen auf Punktwolken machen. Wir wollen Visualisierungen für Punktwolken machen. Und das, was diese LiDAR-Daten uns liefern, sind Oberflächen. Was liegt denn also näher als: wir rekonstruieren aus diesen Daten auf der GPU die Oberfläche. Auf der CPU kann ich das, das ist die Triangulierungsgeschichte, die ist bei weitem nicht interaktiv, das dauert dann irgendwie 2 Tage oder so, aber wenn ich mir die 2 Tage Berechnung einfach sparen kann, weil die GPU es kann, bin ich sofort dabei. Und genau das ist das Ziel, wir sind flexibel bezüglich der Datennutzung, wir wollen es vielfältig einsetzen und wir machen es auf der GPU. Und die erste Idee ist, okay, machen wir doch ein Clustering. Ja? Ich sage einfach, ich gruppiere die Punktwolken in irgendwelche lokalen Informationen hinein, in eine größere Gruppe, in denen ich dann auch noch eine Topologie schätzen kann. du bist in einer Nachbarschaft von. Das ist eine grobe Approximation. Wenn ich es fein genug mache, habe ich quasi für jede Zelle einen Datenpunkt. Aber dann bin ich an der Stelle, da brauche ich auch eben das Clustering nicht mehr. Das bringt mir nichts mehr. Weil ich will ja auch die Datenmenge reduzieren. Ich will nicht mit 154 Millionen Punkten durch die Gegend fliegen oder 50 Millionen Punkten, sondern vielleicht mit 500.000. Und diese 500.000 sollten möglichst sinnvoll geartet sein, dass ich sagen kann, das kann ich, das repräsentiert das mit einer entsprechenden Fehler. Und die Idee, Cluster hat mir gerade, jetzt machen wir noch ein Moving. Was ist Moving? Ich möchte quasi die Zelle, die ich produziert habe, mit der initialen Schätzung des Clusterings, möchte ich besser machen. Ich möchte gerne, dass die Zellen möglichst klein sind. Ich möchte so etwas bauen wie ein KD-Baum. Nur dieser KD-Baum, ich kann ihn nicht vorab konstruieren, sondern ich möchte ihn dynamisch konstruieren. Das heißt, ich nehme meine Grenzen meiner Zellen und verschiebe sie. Und sage dann, okay, du bist nicht mehr Teil dieser Zelle, sondern du gehörst in die Nachbarzelle. Was passiert dadurch, wenn ich so zwei Zellen dynamisch anpasse? Die werden auf einmal kurvilinear. Kurvilinear ist immer toll, vor allem wenn man es berechnen kann. Ansonsten ist es ziemlich ekelhaftes Zeug. Aber da diese implizite Definition vorhanden ist, funktioniert das ziemlich gut. Also, die Berechnung von Clusterzellen ist trivial. Ich nehme meinen dreidimensionalen Vektor und teile ihn eben durch die Anzahl der Dimensionen, die ich habe. Das hatten wir ja schon bei der Volumenvisualisierung. Wie kriege ich das irgendwie in Zellen rein? Das kann ich in der GPU machen. Das ist extrem parallelisiert. Für jeden Vertex einen Prozess, der das macht, fertig. Ja, und schon habe ich das irgendwie voxelized. Jedes ist in einem Voxel gelandet, in dem dazugehörigen Voxel mit der entsprechenden Auflösung, die ich a priori kenne. Kann ich auch noch rausspeichern. Funktioniert. Reduktion funktioniert auch ziemlich gut, kann ich dann abhängig von der Anzahl der Gitterpunkte, die ich habe, also der Gitterzellen, kann ich dann einfach sagen, okay, gib mir einen Repräsentant in der Mitte oder im Schwerpunkt über alle Punkte, die ich aufsummiert habe, auch extrem parallelisierbar. Wie sieht es jetzt aus mit einer Optimierung? Ich möchte gerne, weil das liegt ja in der Mitte, also Reduktion und das Clustering, mittendrin soll ja quasi die Optimierung der Zellen landen, wäre extrem wünschenswert, wenn das parallel bleibt. Also ich möchte es nicht haben, dass es eine globale Funktion wird, dass ich nicht mehr sagen kann, okay, ich brauche Informationen von allen, damit ich das sinnvoll verteilen kann. Das geht nicht und es muss auf der GPU bleiben, weil wenn ich mittendrin anfange, meine Daten auf die CPU zu streamen und dann wieder zurück, dann hätte ich mir den ganzen Spaß auch sparen können, hätte es von vornherein auf der CPU machen können und hätte gewusst, es läuft nicht. Der Algorithmus, der hinten rausgefallen ist, ist ein 3-Pass-Verfahren. Die Reduktion kennen wir schon, aber es geht hauptsächlich um die ersten beiden. Wir machen also ein Clustering und wir sammeln Metadaten, Zusatzinformationen. Wir iterieren die Vertices, wir projizieren sie in ein reguläres Gitter. Es kann auch ein affin projiziertes Gitter sein, deswegen steht hier auch Projektion, ist relativ egal. Da haben wir halt sowas wie ein Continuous Level of Detail System gleich hinten dran. Und wir sammeln pro Gitterzelle Zusatzinformationen. Da kam zu dem Zeitpunkt relativ günstig hinzu, dass man atomare Operationen auf der GPU ausführen kann. Das ist extrem hilfreich, wenn ich einfach Statistikinformationen sammeln möchte. Ich kann dann auch so Trivialgeschichten wie oft kommt etwas vor in einer Zelle, kann ich atomar aufzählen. Ich kann aber auch noch viel, viel, viel mehr Informationen darüber sammeln. Zweiter Punkt, das Verschieben der Daten. Ich iteriere die Vertices und ich verschiebe diese Daten auf Basis, also in Nachbarzellen, und zwar auf Basis der Informationen, die ich im Schritt vorher gesammelt habe. Also ich kann diese Zusatzinformationen an dieser Stelle nutzen, weil ich ja schon einmal durchgelaufen bin, habe ich die Daten, ich verwende sie wieder und sage, okay, jetzt weiß ich, du bist quasi in einer supervollen Zelle, du bist ein Randkandidat von dieser supervollen Zelle, dann schieb dich doch mal in die andere rein. Resultat, die Zelle selbst wird kleiner, weil weniger Punkte drin sind. Die andere Zelle wird größer, repräsentiert mehr Information. Und das ist dann eben dann das Gleichgewicht, was man auch hier wieder versuchen muss. Je weniger Daten in einer Zelle sind, desto besser ist der Repräsentant. Und Ziel ist es irgendwie, überall gleich viele Repräsentanten drin zu haben, sodass das möglichst sinnvoll aussieht. Gut. Die Reduktion ist dann entsprechend nur noch das Iterieren der nicht leeren Gitterzellen und irgendwie einen Durchschnitt machen. Durchschnitt deswegen auch wieder, weil der Median leider nicht so trivial parallel berechenbar ist. Und wenn man das richtig macht, dann kommt dann irgendwie so ein verschobenes Gitter dabei raus. Das hängt aber davon ab, wie viele Nachbarn ich im Endeffekt in die Betrachtung mit hineinnehme. Ob das dann nur eine lineare Verschiebung wird oder ob das eine gebogene wird, das ist ein kurvilineares Gitter, es ist implizit definiert und da kann dann eben so ein verschobenes Mesh im Endeffekt ein Gitter da rauskommen, das das entsprechend repräsentiert. Gut, hier dann sagen wir einfach, wir verschieben eben diese entlang der Hauptachsen PJ minus MJ. MJ ist der Mittelpunkt der Zelle, PJ ist der Punkt, den ich gerade betrachte. Und ich identifiziere, also P ist der Punkt, den ich betrachte, M ist der Mittelpunkt in der Zelle, in dem das Ding landen sollte. Und ich gucke mir die Hauptkomponenten an und sage, okay, wenn du größer bist als ein Delta, dann bist du, also ich nehme die größte, und wenn du größer bist als die quasi die neue Grenze, die ich aufgrund der Informationen berechne, dann bist du eben, gehörst du zum Nachbar. Das haben wir dann noch erweitert und haben gesagt, wir nehmen anstatt einer Grenze, also das Maximum, berechnen wir alle und sagen dann, wir verschieben dich aufgrund des Oktantens, in dem du liegst. Das sind dann anstatt ein Nachbar sind das dann drei Nachbarn, in die du landen kannst, die dann eine leicht bessere Rekonstruktion geben. Gut, wir haben also versucht, die Zellen zu optimieren und jetzt wollen wir diese Zellen natürlich auch noch irgendwie sinnvoll repräsentieren. Das machen wir während der Reduktion, sammeln wir die Daten, die wir dafür brauchen, neben den statistischen Informationen, die wir vorher schon gesammelt haben. Wir wollen ja immer noch irgendwie wissen, okay, wie voll war diese Zelle. Deswegen auch während der Entwicklung eines Algorithmus immer ganz hilfreich, wenn ich solche Informationen noch habe und auch wieder anzeigen kann. Hat das zum Beispiel funktioniert, dass die Gesamtverteilungsmenge homogener geworden ist? Wäre vielleicht ganz hilfreich, das zu wissen. Nicht einfach nur so, ich habe gemacht und guck mal da, da kommt es raus. Und diese lokalen Informationen werden während der kann ich dann noch verwenden während der Reduktion, um eben Basisprimitive zu erstellen. Basisprimitive wie eine Box. Gut, das ist einfach die Ausdehnung der aktuellen Zelle, die ich habe. Das ist trivial. Surfaces, also eine Ebene hineinspannen. Das sind im momentanen Fall ist es wirklich noch eine Ebene. Es ist noch keine parametrisierte Ebene oder halt normale Splats. Gut, für eine Box brauche ich keine Oberflächennormale, aber für die anderen zwei wäre es vielleicht doch ganz sinnvoll zu wissen, wie ist die eigentlich orientiert. Brauche ich also eine Oberflächennormale. Die kann man schätzen, indem ich zum Beispiel mal einen Point-Distribution-Tensor berechne und die minimale Spannungskomponente nehme, den kleinsten Eigenwert, den Eigenvektor zu dem kleinsten Eigenwert, das ist die normale, könnt ihr so mitnehmen, braucht ihr jetzt nicht wissen, kann man hier auf Zellenbasis berechnen, weil wir sind ja im Reduktionsschritt, wir iterieren über die Zellen, also gucke ich mir alle Nachbarnzellen um mich herum an und sage dann, okay, das ist hier quasi die Hauptspannungsgeschichte, hier sind Zellen in der Ebene, nach oben geht nichts, nach unten geht viel, also bist du irgendwie so orientiert und dann zeigt eine, nämlich der kleinste, nach oben, dann ist die normale nach oben, cool. Alternative Idee, die wir auch vorgestellt haben, ist, dass wir einfach sagen, gut, ich habe halt hier so quasi den Fall, dass ganz viele an der Oberfläche liegen, das ist ja mein Standardfall. Und wo zeigt denn dann die normale hin? Ja, die zeigt ja in dem Fall weg von allen gefüllten Zellen. Das wäre ja so mein Wunschtraum. Das hätte ich gerne. Das heißt, die normale zeigt immer in Richtung einer leeren Zelle. Weil zu einer vollen Zelle kann sie nicht zeigen, weil da ist ja was im Weg. Ich summiere also über alle leeren Zellen auf und normalisiere das und dann habe ich eine extrem grobe Schätzung der normalen, die aber wesentlich schneller berechenbar ist als der Distribution-Tensor. Und wenn ich mir das mal so anzeige, ist eine Visualisierung auf Basis der Ebenen, die ich reduziert habe, habe gesagt, okay, das ist die normale, dann mache ich noch eine normale Färbung rein. Ja, die Grundfärbung der zwei ist extrem identisch, also ich würde sagen, die haben so grob die gleiche Richtung. Das ist eine normalisierte Normale, also farbnormalisierte Normale. Man erkennt aber durchaus, dass hier in dem Bereich im Gegensatz zum Point Distribution Tensor leichtes Rauschen vorhanden ist. Ja? Also das ist nicht stabil im Vergleich zu dem anderen, aber ich sag mal, für die grobe Schätzung und dafür, dass das um Faktor 4 schneller ist, ist es doch ziemlich cool. Also hätte ich mir schlimmer vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. So, wenn man sich jetzt das dann anschaut, wie rekonstruiere ich jetzt daraus dann das reale Modell? So, ja, das ist ein Modell, das ihr habt. Das könnt ihr also auch. Für die Basisprimitive, die gebe ich einfach nur noch die Zusatzinformationen, die Bounding Box, die Oberflächennormale und die Position, an der sie liegt. Das sind die Eingabemethoden für alle diese drei Visualisierungsmethoden hinten dran. Das heißt, du kriegst eine Bounding Box und eine Oberflächennormale, das sind die Daten, die du hast, und du kannst dann für einen Vertex bestimmen, wie wird das gerendert. Das geht in den Geometry Shader rein. Der Geometry Shader rekonstruiert die Flächenseiten der Bounding Box in diesem Fall. Das heißt, aus einem Eckpunkt mache ich 24 Vertices, die quasi hinten rausfallen, und dann bekomme ich eine entsprechende Visualisierung dieser Art. Nicht schlecht. Dafür, dass es einfach nur Punktwolken sind. Das zweite ist eben mit der Fläche. Ich projiziere eine Fläche, die durch die Bounding Box limitiert ist. Die richte ich in eine aus und sage dann, okay, die normale orientiert mir das irgendwie, die kippt mir diese Fläche. Und das rechne ich dann aus einem Eckpunkt, wenn also vier Vertices, und ich bekomme eine solche Visualisierung. Und im dritten Fall nehme ich eine EWA, EWA-Splats. Die AABB wird als Ausdehnung genommen. Ich weiß ja quasi, wie groß dieser Splat sein soll. Mache ich als maximalen Radius rein. Ich richte das anhand der normalen aus, das bleibt ja soweit, wie es ist. Und ich bekomme pro Eckpunkt einen Splat. Hier in dem Fall habe ich die maximale Ausdehnung ein bisschen kleiner gemacht. Das ist dann immer diese schöne Visualisierung, dass man auch sieht, dass das auch einzelne Splats sind, weil wenn ich das jetzt quasi geschlossen gemacht hätte, würde das fast genauso aussehen wie das. Ist eigentlich sehr lustig, das ist gerade der spiegelnde Fall für die Fondbeleuchtung. Und das ist ja für die Splats sieht das ein bisschen anders aus. Ist aber auch eine relativ gute Oberflächenrekonstruktion, einfach nur aus den Punktwolken. Gibt es da Probleme? Ja, natürlich gibt es da Probleme. Wenn ich die Nachbarschaft zu klein wähle, ist die Rekonstruktion der Oberflächennormale relativ schlecht. Und damit ist auch die Orientierung der Punkte relativ schlecht. Man sieht dann gerade hier in diesen Grenzfällen, hier in dem Bereich, dass da nochmal Unterschiede passieren und es nochmal ein bisschen glatter wird. Das ist noch nicht Nonplusultra, und das ist auch der Punkt, an dem ich noch ein bisschen arbeiten möchte, eben parametrische Oberflächen zu nehmen, nur noch Höheninformationen zu kodieren und dann zu sagen, okay, ich lege halt hier so eine Schicht drüber auf Dreiecksbasis und ich mache ein Displacement und passe mich eben diesem Displacement entsprechend an und sage, hier müsste eben die Oberfläche so wie folgt aussehen. Gut. Was haben wir heute gemacht? Ich will mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe jetzt genug erzählt. Wie sieht es aus, wenn ich Big Data visualisieren möchte? Also das Big Data, gerade auch mit dem Cluster Moving, das war jetzt ein kleiner Datensatz mit 2 Millionen Punkten. Wir haben das ausprobiert bis 150 Millionen Punkte. Die Reduktion auf eine sinnvolle Anzahl von Gitter, das waren dann 200 mal 200 mal 100 mal 50, das geht innerhalb von 300 Millisekunden. Also es ist schon quasi interaktiv. Das geht noch besser, der Algorithmus ist bei weitem noch nicht optimiert. Man sieht ja auch, da sind noch viele Baustellen, die man noch besser machen kann. Das heißt, wir können interaktive Visualisierung von Big Data einfach machen. Diese Reduktion können wir als Visualisierungsgrundlage nehmen und Zusatzinformationen aus den großen Datenmengen wieder mit hineinspielen. Das ist quasi das Ziel, was wir damit erreichen wollen, was wir auch geschafft haben. Wir hatten es von Streamlines, um Stromkabel zu rekonstruieren. Wie verlaufen die Stromkabel? Ist da vielleicht eines kaputt, das ich reparieren muss? Weil wenn ich jetzt 20 Kabel habe, da sind ja auch durchaus redundant dabei, damit mal eins kaputt gehen kann, ohne dass jetzt quasi überall der Strom ausfällt. Aber das muss ja auch irgendjemand mal irgendwo mitkriegen. Nur, dass da ein Spannungsabfall ist, das ist nicht ausreichend, sage ich mal. Wir wissen, in der gesamten Leitung, die über 50 Kilometer geht, da ist ein Kabel kaputt. Das sagt uns aber keiner, wo dieses Kabel kaputt ist. Ja, und gerade das war so die Motivation da hinten dran. Für Hurricane Katrina natürlich Notfallplanung. Wie kriege ich viele Experten an einen Tisch? Wie kann ich gerade auch diese ganzen heterogenen Daten überhaupt in einem Format zwängen und dann eine Visualisierung produzieren, die dann eben die Beispiele, die ich für die Verarbeitung Waren genannt habe. Wir haben da sehr verschiedene Anforderungen auch an die Visualisierung. Und gerade auch die Visualisierungen sind sehr hilfreich, wenn ich eine Visualisierung entwickle. Ich kann das nutzen, um herauszufinden, ob mein Algorithmus das tut, was ich möchte. Ob er jetzt beim Beispiel Cluster Moving die Daten rekonstruiert, beim Falle von Streamlines, ob der Point Distribution Tensor auch wirklich die Spannungsrichtung rekonstruiert, die ich haben möchte. Ich überlagere eben erstmal meine Punkte, da mache ich dann eben ein Tensorsplat drüber, wo ich weiß, okay, das sind die Spannungstensoren, die ich berechnet habe. Die kann ich auch nochmal mit anderen klassischen Methoden berechnen. Die lege ich dann drüber und dann mache ich ein Integrationsverfahren drüber und sehe dann, wie gut ist dieses Integrationsverfahren einfach. Ich nehme Visualisierung, um Visualisierung zu produzieren. Bootstrapping, sehr toll. Und dann natürlich dann noch andere Anforderungen. Ich möchte interaktiv sein, ich möchte möglichst explosiv sein, ich will aber auch effektiv sein. Das schlägt da alles entsprechend mit ein, damit man dann eine schöne Visualisierung am Ende bekommt, die auf einer beliebig großen Datenmenge arbeiten kann. So, jetzt kommen wir dann nämlich dann zum Ende dieser und zum Ausblick für die nächste Vorlesung. Geht es um Visual Analytics. Wie kann ich eine Visualisierung, die ich habe, nehmen und sie dynamisch verändern, um vielleicht neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen, die ich vorher gar nicht hatte. Ich gebe dir eine Punktwolke und du kannst darauf beliebige Transformationen machen, kannst selektieren, projizieren, kannst Tensoren berechnen, kannst was weiß ich, kannst es anders einfärben und auf einmal siehst du etwas, was du vorher nicht gesehen hast. Also diese Kette von Visualisieren, Verarbeiten und Erkenntnisgewinn in ein Feedback-System zu packen, um quasi Erkenntnisse zu gewinnen und mehr aus den Daten zu holen, als man im ersten Blick sieht. Das ist dann Thema der nächsten Vorlesung. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und falls Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung.